Am Eingang sagte jemand zu mir, ja, unter Carlos hätte ich mir was anderes vorgestellt. Ja, kann ich gut verstehen. Aber ich bin auch meine Vorfahren kamen aus Deutschland, aber mein Großvater ist schon in Brasilien geboren. Aber wir waren auch schon für 11,5 Jahre in Berlin, als wir die Arbeit von hier aus gemacht haben. Und jetzt haben wir so, ja, das Schöne, dass wir Brasilianer und Deutsche sein dürfen. Die Kraft des Evangeliums am Beispiel der Gemeinde in Antiochien. Ich werde nachher Apostel 11 einige Verse lesen, aber ich fange mal mit Johannes 17 an. Als Jesus für seine Jünger und auch für Michael und für mich gebetet hat, weil da sagt er, betet für seine Jünger und für alle, die glauben würden. Also wir sind dabei, Michael. Er betet ja für ganz viele Sachen in Johannes 17, im hohen priesterlichen Gebet. Aber dann sagt er in Vers 18, Vater, so wie du mich gesandt hast, so sende ich sie. Und dann am Ostermorgen, als die Jünger dort in diesem geschlossenen Raum waren und sich wahrscheinlich gefragt haben, ich weiß nicht, was alles durch ihren Köpfen gegangen ist, aber sich wahrscheinlich gefragt haben, wie geht es jetzt weiter? Haben wir umsonst gehofft? Oder weil anscheinend ist das alles schiefgegangen. Wie geht es weiter? Wer ist der Nächste, der gekreuzigt wird? Ich weiß nicht. Und auf einmal steht Jesus mitten unter ihnen und der sagt, Friede sei mit euch. Und im zweiten Satz sagt er, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Auf mit diesen Türen, Fenster auf, Türen auf, raus mit euch in diese Welt hinein. Ich habe keinen anderen Plan, sondern mit euch soll das Reich Gottes gebaut werden. Ihr seid die, die das Evangelium, die Rettung durch Gott, durch dem, was ich am Kreuz und in der Auferstehung erreicht habe, das muss die Menschen erreichen. Und ihr seid die, die es voranbringt. Ich finde das fantastisch. Was für ein Privileg, aber auch was für eine Verantwortung. Und wir fragen uns ja dann, wie ist das? Und hier könnte man eine Predigtserie darüber machen, ja? So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Aber wenn wir uns fragen, was bedeutet das dann eigentlich? Ich glaube, in erster Sinne ist, dass wir nicht dass es nicht unser eigenes Geschäft ist. Wir werden nicht von irgendjemand gesandt. Wir wurden nicht von irgendjemand gesandt in diese Welt, um Rettung Gottes zu verkündigen. Wir wurden von ihm gesandt. Ganz persönlich, Jesus Christus gesandt. Du bist ein Gesandter, eine Gesandte von Jesus Christus selbst, um das Evangelium an die Menschen zu bringen. Wir sind auch nicht auf eigener Faust oder in einer eigener Kraft unterwegs. Wir müssen nicht alles können und die Besten sein, weil nur dann wird es geschehen. Nein. Wir sind in seiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs. Als Jesus zum ersten Mal in Nazareth öffentlich geredet hat, hat er den Propheten Jesaja verlangt und hat daraus gelesen, wo geschrieben steht, Jesaja 61, und der Geist des Herrn ist auf mir. Und zu was war er gesandt? Damit die Blinden sehen, die Gefangenen frei werden, die Leidenden getröstet werden, die krank sind, heil werden. Und wir brauchen ja nur mal um uns herumschauen, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, um zu sehen, auch wenn Menschen manchmal in Paläste wohnen, wie verloren sie sind, wie traurig sie sind, wie weit weg sie sind. Zu denen hat Jesus uns gesandt, in seiner Kraft. Aber das geht nur auf, das kann nur geschehen, wenn wir in ihm folgen und dieser Sendung folgen und uns sagen, ja, er hat etwas vor mit uns und er will uns gebrauchen. Und ich freue mich immer so, ich schaue mir ja sehr oft die Gottesdienste der Gemeinde hier an. Ihr habt eine tolle Übertragung. Ne? Und ich freue mich so für euch als Gemeinde. Und ich weiß, ihr seid unterwegs in Hannover und nicht nur in Hannover. Ich habe geschaut gerade die ganzen Missionsprojekte, die ihr unterstützt. Und ich freue mich so für euch, weil ich weiß, es ist euch wichtig, dass das Evangelium die Menschen erreicht. Nicht nur in Hannover, sondern auch weltweit. Und dann kommen wir zu dem Beispiel, weil die Frage, das Thema heute ist die Kraft des Evangeliums. Wie ist das dann, wenn Menschen zu Jesus kommen, wenn sie durch den Glauben ihr Leben an Jesus übergeben, wenn Gott ihr Leben komplett verändert? Was geschieht? Und ich habe mir gedacht, lass uns mal Apostelgeschichte 11 nehmen und die Kraft dieses Evangeliums am Beispiel dieser Gemeinde wahrnehmen. Ich lese ab Vers 19, Apostelgeschichte 11, ab Vers 19 bis Vers 30. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemanden als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, und die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium von Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde zu Jerusalem zu Ohren, und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen, an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann voll heiligen Geistes und Glaubens, und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber ging nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen, den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Die Kraft des Evangeliums. Weshalb habe ich mir dieses Beispiel von dieser Gemeinde genommen? Wir müssen mal ein bisschen in der Geschichte hineinschauen von diesem Ort, in dieser Region. Antiochien war ein großes Perversionszentrum der damaligen Zeit. Kultur und Lebenswerte waren fest an einige Götter des römischen Pantheons gebunden, die mit Sex und Prostitution verbunden waren. Jemand sagte schon, ein Volk gleicht immer den Göttern, die sie anbetet. Juvenal, ein damaliger satirischer Dichter, beschrieb Daphne, das 12 Kilometer von Antiochien lag, als die moralische Kloake der Zivilisation. Die Gemeinde in Antiochien wurde inmitten einer pervertierten Kultur, verdorbenen Lebenswerte, zügelloser Prinzipien, einer Prostitutionsgosse gegründet und aufgebaut. Und trotz alledem und eigentlich gerade deshalb hat der Herr seine Gemeinde dort gepflanzt, auch damit es keinen Zweifel daran gibt, dass keine Stadt zu ruiniert, keine Kultur zu pervertiert und kein sozialer Kontext zu stark ist, um der Kraft des Evangeliums standzuhalten. Ich glaube, es ist anscheinend so einer dieser göttlichen Ironien, Doch in dieser Stadt wurde etwas später das Zentrum der Gemeinde Jesu gegründet. Antiochien wurde die zentrale Gemeinde. Das war nicht mehr Jerusalem, sondern Antiochien. Und gewissermaßen noch vorbildlicher als Jerusalem. Sie war offener, mit mehr Durchblick. Sie war missionarischer, großzügiger und wirksamer. Wie ist das Evangelium dorthin gekommen? Durch die Bekehrung der Heiden zu Pfingsten und später durch die Verfolgung in Jerusalem. Die Christen wurden von Gott, wie man es in der Geschichte der Kirche so sagt, ausgesät. Sie begannen das Evangelium zu predigen und eine große Menge Menschen bekehrte sich, veränderte sich. Das Evangelium verändert die Menschen. Es war ein starker geistlicher Durst in der Stadt und der Text sagt, des Herrn Hand war mit ihnen. Und hier wurden die Nachfolger zum ersten Mal Christen genannt. Weshalb wohl? Ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand, weil sie so ähnlich mit Christus waren. Das wahre Evangelium verändert die Menschen und ihre Umgebung von Grund auf. Das Evangelium ist in diesem Fall wie eine Virusinfektion. Wir kommen ja gerade aus einer Pandemie. Ne? Und das ist so, das kann man nicht aufhalten. Das geht weiter. Sehr oft habe ich den Eindruck, dass das Christentum, wie es heute manchmal gelebt wird, ziemlich weit entfernt ist von dem, was Christus uns hinterlassen hat. Aber nicht in Deutschland. Die Frage, die im Raum steht, lautet: Warum sind die Christen in Antiochien ein Beispiel, ein Vorbild, auch was die Mission angeht? Einmal, sie hatten einen predigenden Lebensstil. Sie verkündeten mit ihrem alltäglichen Leben, was Jesus für sie war und was sie mit Jesus erlebten. Die Glaubensbeziehung zu Jesus und das neue Leben in ihm beeinflusste alles. Ihre Ehen, ihre Beziehungen, ihre Ethik, die Art, wie sie Geschäfte machten. Einfach alles. Und wenn man so lebt, bleibt man nicht unbemerkt. Wenn wir mal an Fußball denken, für wem sind die meisten hier Fans? Ich will hier nicht in einem Fettnäpfchen treten. Ja. Ah, es gibt nur 3 Fußballfans. Okay, dann kann ich ja die anderen Beispiele gebrauchen. Aber ich glaube, in Brasilien würde ich wissen, wem ich erwähne. Aber ich glaube, in Deutschland, wer Bayern-Fan ist, denn das siehst du von Weitem, oder? Oder auch BVB. Ja? Die können gar nicht anders. Ja? Du merkst es, du siehst es, du hörst es. So ist das, wenn das Evangelium unser Leben verändert, wenn Jesus in uns sieht, wenn das unser Leben komplett einnimmt. Alles, was wir sind und was wir tun, hat diese Marke. Zweitens, warum sind sie ein Beispiel, die Christen in Antiochien? Die Historiker erzählen, dass das Evangelium die Sittlichkeit der Stadt verbessert hat. Und da ist immer meine Frage, wie hat die Gemeinde Jesu, die in diesem Stadtviertel ist, in dieser Stadt, die Stadt verändert? Oder auch woanders? Das soll was heißen hier, was hier von den Christen in Antiochien erzählt wird. Da erinnere ich mich an einer unserer Missionsarbeiten im Elendsviertel, einmal in Diadema, in São Paulo, du hast es ja erwähnt erst, São Paulo, oder auch in Kuba, in einem kleinen Slum, wo jede Woche mindestens ein Mensch ermordet wurde. Ja, und Gott hat jemanden dort, der sich bekehrt hat und dann diese missionarische Berufung hatte, berufen, und der ist in diesem Viertel hineingegangen und hat dort angefangen, von Jesus zu erzählen. Und dort ist eine kleine Gemeinde entstanden. Und diese Gemeinde, ich kann jetzt nicht alle Details erzählen, aber die hat das ganze Viertel verändert. Einmal schon, weil gleich am Anfang, auch mit unserer Unterstützung damals, haben sie angefangen, hört sich komisch an, Toiletten zu bauen. Weil die Menschen keine Möglichkeit hatten, Toiletten zu nutzen. Er kam, dieser Missionar, er kam aus der Drogenszene, bevor er sich bekehrt hatte. Er kannte die Sprache, er wusste, wie mit diesen Menschen umzugehen. Und nach einiger Zeit, da hatte die Gemeinde schon so 100 Mitglieder und das ganze Viertel war beeinflusst. Dann kam die Polizei, gut aufgepasst, von dem sozialistischen, kommunistischen System und hat gesagt, Pastor, kannst du uns Tipps geben, was wir tun können? Weil wir haben andere Viertel, wo die Kriminalität so hoch ist und wir sehen, dass hier sich das komplett verändert hat. Das soll was heißen. Das Evangelium, die Gemeinde Jesu, die dort entstanden ist, hat viele Menschen verändert. Viele sind zum Glauben gekommen und hat die ganze Wirklichkeit verändert. In der Zeit, als der Historiker Chrysostomus schreibt, war das Volk, das einst die Zivilisationskloake war, bereits zur Hälfte christlich. Das ist der Sieg, das ist die Kraft des Evangeliums. Ich könnte viele Beispiele nennen, auch aus der Missionsarbeit unter den Kichwa, aber ich will mich kurz fassen. Dieser Geist, dieser Wagemut, dieser Gehorsam haben alles überwunden. Und damals kam dann das Zentrum des Christentums nach Antiochien, oder sie sind es geworden. Und die Christen und die Gemeinde in Antiochien besaß einiges. Das Erste, sie hatten ein soziales Feingefühl und Liebe. Weshalb? Als sie davon hörten, dass die Menschen in Jerusalem Not litten, haben sie gespendet, damit den Menschen in Judäa geholfen wurde. Sie hatten interkulturelle Missionsarbeit. Das ist schon mal interessant, aber ich will euch jetzt nicht bitten, dass ihr euren Pastor demnächst in der Mission schickt. Aber sie haben nicht nur ihre Taschen geleert, damit anderswo Mission geschehen konnte. Sie haben auch ihre Kanzel geleert. Sie haben die beiden Hauptpastoren für die Mission entsendet. Sie haben gebetet. Es wurde klar durch den Heiligen Geist und sie haben gesagt, Paulus und Barnabas, ihr geht jetzt, wir beauftragen euch und schicken euch als unsere Vertreter, damit dieses Evangelium noch viele andere weiter erreichen kann. Das nächste, sie hielten sich an der gesunden Lehre. Dank Petrus und Paulus, die Geschichte kennen wir, Galater, ne? Diese Auseinandersetzung, die da wegen der Gesetzlichkeit oder was ist denn eigentlich genügend, damit wir wirklich Befreiung erleben oder so. Und da wurde festgelegt, ja, einmal für immer, dass es nur allein durch die Gnade Gottes sein kann und nicht durch unsere Werke. Sie hatten auch eine gesunde, charismatische Lehre. Hier waren Prophetie und Lehre alltäglich auf einer sehr gesunden Art vorhanden. Und sie hatten eine universelle Verpflichtung mit dem Leib Christi. Ich lese Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaem, der mit Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Den Christen in Antiochien ging es nicht zuerst um ihren persönlichen Sachen, damit es in ihrer Gemeinde alles stimmte und passte und damit sie am besten bedient waren. Es ging ihnen darum, damit dass das Evangelium zu den Menschen kam. Vielleicht sagt der eine oder andere, in so einer tollen Gemeinde würde ich auch gerne Mitglied sein. Jetzt in echt? In echt? Es ist sehr interessant zu sehen, wie die Leitung der Gemeinde in Antiochien zusammengestellt war. Schon mal darauf geachtet? Da waren Barnabas aus Zypern, Simeon, ein Schwarzer, Lucius von Kyrene, noch ein Afrikaner, Manaim, ein Mitglied der Aristokratie. Wenn ein paar Jahre zurück, würde ich sagen, das war der Cousin von Angela Merkel. Und Saulus, ein Jude. Könnt ihr euch vorstellen, wie spannend das ist in so einer Gemeindeleitung? Es ist wunderbar. Und das macht das Evangelium, das macht der Heilige Geist, das schenkt der Heilige Geist. Ich glaube aber nicht, dass es immer einfach ist. Bunter und unterschiedlicher geht's gar nicht. Und das bewirkt Gottes Geist. Das Fazit daraus: Nur Christus kann das erreichen. In Christus gibt es keine Unterschiede mehr, keine Hautfarben, keine Geschlechter, kein soziales Niveau, keine Staatsangehörigkeiten, keine Sprachen und so weiter. Aber es kostet einiges. Einmal das Verständnis, dass wir in Jesus Christus frei geworden sind, gerettet worden sind, ewiges Leben haben, dass unser Leben und alles, was wir sind und haben, komplett verändert wurde durch das Evangelium. Und dass wir das nicht nur für uns behalten, sondern dass wir dort, wo wir leben, in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt oder weltweit, dass wir uns als Gesendete verstehen und dass wir uns sagen, ja, so wollen wir persönlich, aber auch als Gemeinde unterwegs sein, damit diese Kraft des Evangeliums noch so viele Menschen erreichen kann. Damit so viele Menschen, die es noch nicht wissen oder kennen, die Liebe Gottes kennenlernen können, frei werden können, Hoffnung schöpfen können. Danke, dass ihr als Gemeinde so unterwegs seid, wie ihr seid. Wie gesagt, es ist uns eine Ehre, auch eure Missionare zu sein, weil ich liebe es zu sehen, dass ihr Jesus liebt. Und dass ihr so fest daran oder damit auch beschäftigt seid, dass ihr eine relevante Gemeinde sein wollt, in eurem Kontext, aber auch weltweit. Wir freuen uns über diese Kraft des Evangeliums, dass sie uns erreicht hat und dass Gott uns gebrauchen kann, damit noch sehr viele andere auch die gleiche Chance bekommen. Gott segne uns.